Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo, ihr lieben Serienfreunde da draußen. Willkommen bei Abgebinged Nummer 15. Heute darf ich moderieren. Hallo, ich bin der Stu. Und wie immer an meiner Seite ist der Thomas. Grüß dich, Thomas.
Hallo.
Thomas, du wirst uns heute zwei Serien vorstellen und dann zum Schluss kommen wir zu einer Serie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mhm. Aber fangen wir erstmal direkt ohne große Umschweife an oder willst du noch irgendwas loswerden?
Ja, dass du mehr Serien gucken musst.
Es sollte dazu erwähnt sein, dass wir diese Abgebinged-Folge wirklich ganz kurz nach der Ausgabe 14 aufnehmen und die sozusagen vorproduzieren. Ja, also, ja. Also bitte. Okay. Ja. Thomas, du wolltest unbedingt über zwei Serien sprechen, mhm. Die mir zwar geläufig sind, von denen ich aber noch nie was gesehen habe, die aber, glaube ich, sehr bekannt sind. Und das fangen wir mit der ersten gleich an, nämlich American Horror Story, ja. Beziehungsweise American Horror Story Apocalypse. Mhm. Gehe ich richtig in eine Annahme, dass American Horror Story eine Anthologieserie ist, die jede Staffel eine abgeschlossene Geschichte erzählt?
Teilweise. Okay. Aha, wie funktioniert das? Genau, also es gibt, läuft jetzt mittlerweile seit 8 Jahren und habe ich tatsächlich seit dem Beginn, seitdem American Horror Story rausgekommen ist, auch jedes Jahr verfolgt, die neue Staffel. Und die sind tatsächlich abgeschlossen innerhalb dieser einzelnen Staffeln. Es gibt aber Vernetzungen, das heißt, bedeutet Charaktere aus anderen Staffeln tauchen dann plötzlich in anderen Staffeln wieder auf.
Okay.
Obwohl sie vielleicht von gleichen Schauspielerinnen und Schauspielern gespielt worden sind. Das kann okay. Manchmal ein bisschen verwirrend sein, aber auch interessant.
Ich schaue einfach mal so, als hätte ich es verstanden. Ja. Apocalypse, welche Thematik steht denn jetzt hinter Apocalypse? Also ich weiß zum Beispiel, es gab eine, da ging es um Hexen, eine um so ein Mörderhaus, mhm. eine um so eine Psychiatrie. Was können wir jetzt unter Apocalypse vorstellen?
Genau, also die letzte Staffel war ja Cult, also wo es darum ging, so Verschwörungstheorien beziehungsweise Machtprozesse. Die fand ich tatsächlich ganz gut. Und mhm. Jetzt kam Apocalypse. Und ich hatte dann die ganze Zeit gedacht, okay, cool, das ist mal ein Setting, wo sie richtig was rausfeuern können. Auch mit dem Horror-Aspekt. Man muss dazu sagen, dass American Horror Story diesen Titel Horror an vielen Stellen gar nicht so sehr verdient, sondern sich zwar Elementen aus verschiedenen Genres bedient. Also die nächste Staffel wird zum Beispiel ein Slasher-Fest. Ne? Aber mhm. es ist nicht so, dass man die einzelnen Folgen, die jeweils dann 45 Minuten oder 60, ich weiß es gerade nicht, gehen meistens so 10, 12 Folgen, nicht die ganze Zeit so ein Horrorfest abgefeuert wird, sondern es geht eher darum, wie agieren die Figuren in diesem Setting, dann gibt es verschiedene Rücksprünge, es gibt verschiedene verrückte Ideen, plötzlich tauchen Geister auf, Außerirdische manchmal sogar, also ein völliges Wirrwarr an Ideen und Konzepten, was dann aber zusammenfließt und je nach Staffel mal mehr und mal weniger funktioniert. Und deswegen war ich gespannt, wie das jetzt in dem Fall aussehen wird, weil natürlich der Titel verrät es schon, es geht um die Apokalypse und da werden wir auch zu Beginn relativ schnell reingeworfen. Man startet dann mit so ein paar Charakteren, die mehr dümmlich sind als interessant. Und nach ein paar Minuten beginnt der Alarm, wie man das heute so kennt. Ne? Jeder hat die App auf dem Handy und die fängt dann an zu piepsen. Und es kommt dann die Nachricht, hey, sorry Leute, in 10 Minuten geht die Rakete runter und ihr werdet alle sterben.
Passiert.
Kann okay. mal passieren, genau. Kann
mal passieren. Aber geht die Serie dann auch oder die Staffel denn auch darauf ein, wie es dazu kam, dass diese Raketen, sage ich mal, gezündet wurde, oder ist es einfach nur so dieser Aufhänger, das ist jetzt der Grund, warum es jetzt zu dieser Apokalypse kommt und alles andere ist uns egal?
Das ist gerade das größte Problem dieser Staffel. Also wir leben zu Beginn diese Charaktere, die dann durch so eine Tickets in so Bunker kommen, also gerade so ein paar reiche Kids und wiederum welche, die die reichen Kids kennen und landen dann in so einem abgeschotteten Bunker unter der Erde und dann gibt es einen kleinen Zeitsprung erst für 2 Wochen danach, alles ist weg, es gibt neue Regeln in diesem Bunker, es dürfen keine Beziehungen eingegangen werden, es gibt nur noch so Glibberwürfel zu essen und jeden Tag dieselbe Musik und verrückte Frisuren. Und dann denkt man sich,
nach den 80ern.
Genau, und dann denkt man sich, okay, cool, jetzt gibt's irgendwas, wie die innerhalb dieses Bunkers miteinander agieren, die Charaktere, wie sie damit umgehen mit der Apokalypse, ne, dass alle tot sind beispielsweise. Was passiert jetzt, ne? Wohin geht das Ganze? Dann gibt's einen Sprung von 18 Monaten, wo nichts passiert ist. Also auch die Charaktere haben sich in dieser Zeit nicht verändert. Das ist völlig absurd. Und dann beginnt es recht schnell zu eskalieren und nach ein, zwei Folgen gibt's dann einen Blick zurück. Und dann beginnt die Staffel alles zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Und du fragst dich die ganze Zeit, ja, das ist nett, so, aber gib mir doch mal ein bisschen mehr von dieser tatsächlichen Apokalypse und nicht alles, wie es dahin gekommen ist. Und dann gibt's noch den größten Story-Twist, dass alles ausgelöst worden ist. Das kann ich, glaube ich, hier auch an der Stelle verraten, weil es nicht relevant ist für die einzelnen Folgen an sich, durch das Böse überhaupt. Ne? Also es gibt dann noch so einen religiösen Überbau, der den ganzen Folgen begleitet.
Okay. Ja. Dieser religiöse Überbau, also ich kenne mich mit der Serie nicht aus, aber ich habe so ein paar Sachen gelesen. Ist das nicht so ein gängiges Stilmittel der Serie?
Genau. Und das passiert tatsächlich auch, dass es die ersten Vernetzungen gibt mit zwei sehr bekannten Staffeln. Und zwar mit Coven, das war das mit den Hexen. Und Murder House, wo es darum ging, dass ein Haus Geister fängt, mehr oder weniger, beziehungsweise das Böse quasi konzentriert wird in diesem Haus und niemand entkommt. Und darauf gibt es sehr, sehr starke Verweise, beziehungsweise bei Coven, bei den Hexen, man könnte sogar sagen, dass es eigentlich eine Fortsetzung der Coven-Staffel ist, weil diese Figuren so in den Zentrum rücken und die ganze Zeit auch die Story bestimmen. Nur funktioniert das einfach nicht. Weil dann sterben Figuren, die kommen dann wieder, dann ist der Tod egal. Es gibt nichts von dieser Apokalypse zu sehen, beziehungsweise sie bauen dann Dinge auf, erzählen dann, es gibt andere Bunker, es gibt eine Safety-Zone, es kommen plötzlich Äpfel vorbei, jemand hat Pferde draußen, die dann verstrahlt sind, die werden dann entsorgt, dann kommt jemand noch mit Pferden, die werden auch wieder entsorgt. Aber das wird alles nicht erklärt. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil dann einfach nur noch zurückgesprungen wird und also diese ganze Geschichte ändert sich immer wieder so, wie sie es gerade haben möchte, endet aber immer damit, dass du blöde Dialoge hast, langweilige Szenerien, mal hier ein bisschen Blut, mal da ein bisschen Blut, Charaktere werden interessant, verschwinden dann wieder und am Ende fragst du dich die ganze Zeit so, was wollt ihr eigentlich mit mir? Ne? Und dann kommt nachher, ganz kurz, dann kommt nachher das Finale. Und das wirft sogar alles über den Apokalypse-Rand, so dass du die ganze Zeit denkst, ja, jetzt habe ich davon 10 Folgen gesehen, schön, danke, wir sind jetzt in der nächsten Staffel.
Also, ich wiederhole nochmal, ich habe eine Folge der zweiten und dritten Staffel gesehen, das war die mit der Psychiatrie. Mhm. Die haben ja in jeder Staffel so eine neue Welt, in der das Ganze spielt. Und das ist ja alles sehr, also schon so, sie benutzen ja schon so klassische Horror-Settings, sag ich mal. Ist es vielleicht einfach so, dass sie jetzt, also alleine, was er erzählt, das klingt halt auch für mich jetzt nicht nach Horror, dass sie halt irgendwie was gesucht haben, was so ein bisschen noch etwas frischer wirkt? Weil, ich meine, klar, es gibt natürlich Horrorfilme, die in der Apokalypse spielen, aber es ist jetzt nicht ganz so durchgelutscht.
Ja. Aber das machen sie halt nicht. Das ist ja das Problem, sondern sie fangen damit an, bauen das aber nicht aus, zeigen auch nichts davon. Nur ganz, ganz selten siehst du tatsächlich Szenerien aus dieser Apokalypse, die viel, viel interessanter gewesen wäre. Oder auch einfach diese Figuren in diesem Bunker einfach länger auch zu begleiten. Natürlich gab's das auch schon, aber nicht in dem Maße, dass wir es auch serienbegleitend hatten, ne? Wo man sich auch mal wirklich Zeit für die Charaktere nehmen könnte, um dort auch Horror zu entstehen zu lassen. Aber das passiert nicht.
Aber es ist auch schon sehr bezeichnend, dass jetzt die 9. oder 10. Staffel dieses AHS 1984 oder 82 ja wirklich wieder diesen klassischen Slasher-Schablonen dann anscheinend folgt.
Ja, zum Glück. Also ich hoffe, dass es dann wieder besser funktioniert. Und sie haben ja auch schon das Ende der Serie an sich angekündigt, weil sie, glaube ich, festgestellt haben, okay, die Zahlen sind auch nicht mehr so. Also nach Staffel 10 soll das Ganze ja enden. Wobei sie in Staffel 10 auch wieder alles zusammenführen wollen, so wie es jetzt auch schon ein bisschen passiert ist. Und dann mit dem Knall enden. Ich werde es, glaube ich, weiter gucken, weil ich, glaube ich, mittlerweile die Darstellerinnen und Darsteller sehr mag, die da immer wieder auftauchen. Und vielleicht ist das auch einfach irgendwie was im Jahr dann immer mal wieder da ist und ich guck's dann. Aber eher so ein nebenbei gucken wird das dann eher.
Ja.
Also nichts mehr, worauf ich mich dann sehr freue und das dann tatsächlich so genießen kann.
Aber jetzt, also wie gesagt, ich habe es nie gesehen. So, du hast alle Staffeln gesehen, stimmt das?
Ja.
Welche würdest du denn jetzt empfehlen? Nimm mir mal vielleicht drei Staffeln, wo du sagst, die kann man sich echt angucken, die sind gut.
Okay, dann muss ich noch mal ganz kurz in mich reinhorchen. Also
du kannst auf auch jeden nur zwei Fall, nehmen.
Auf jeden Fall die Staffel mit dem Mörderhaus.
Ja, das ist die erste, ne?
Ich glaube, das ist die erste gewesen, genau. Die zweite Staffel fand ich auch sehr gut, weil die hat zwar auch Irrung und Wirrung an den Seiten und Nebenstories, aber dieser Fokus auf dieser Psychiatrie, der hat mir sehr, sehr gefallen. Und jetzt weiß ich nicht, welche es war, aber Freakshow. Ich glaube, das war, ich weiß es nicht mehr.
Die fünfte oder die vierte, aber das war, genau. Die werden ja auch immer betitelt, ne? Also ich glaube, da weiß man jetzt Bescheid, Mörderhaus, Asylum und Freakshow, ne?
Freakshow. Ich glaube, vierte Staffel war das, ja.
Okay.
Die fand ich auch sehr gut.
Das klingt ja aber schon danach, dass die echt so nach vier Staffeln so auf die Luft ein bisschen raus war, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und was sie auch nicht gelernt haben, sich weiterzuentwickeln. Sondern sie nutzen auch immer noch das gleiche Konzept wie in der ersten Staffel mit diesen verschiedenen Zeitebenen, verschiedenen Charakteren. Und immer wieder gibt's so nach den ersten Folgen Enthüllungen, die das erste erklären sollen. Und davon sind sie nicht abgerückt. Und natürlich wirkt das dann irgendwann auch redundant, egal welches Setting sie nutzen.
Gut, dann musst du mir jetzt mal eine rebellische Frage beantworten.
Ja.
Wenn du sagst, die drei besten sind 1, 2 und 3 oder 4 und das ist jetzt schon die 8.
Ja.
Warum hast du weitergeguckt?
Warum gucken die Leute immer noch The Walking Dead?
Ja, also ich sag mal so, bei American Horror Story kann ich es noch eher nachvollziehen, weil es halt jede Staffel ein frisches Setting halt bietet. Mhm,
genau, ne? Es gibt immer wieder das Potenzial, dass doch noch was dahinter steckt.
Ja. Übrigens, wenn ihr nicht nur Thomas' Meinung interessant findet zu American Horror Story Apocalypse, dann schaut mal unseren Specials rein bei Freischnauze, Ausgabe 2. Da hat sich unser Lieblings-User Ding Dong mit der Serie beschäftigt und hat einen sehr langen Text geschrieben. Und er, ich sag mal so, wer die Staffel nicht mag, wird diesen Text wahrscheinlich sehr, sehr gut finden.
Ja. Ich kann das auch nur so unterstreichen, was er da geschrieben hat.
Okay. Ja, Ding Dong. Lob von Chef. Gratulation, ja. Du hast es geschafft. Aber wem würdest du denn jetzt ganz speziell die Apocalypse-Staffel empfehlen? Gibt es da draußen vielleicht irgendeinen Menschenschlag, wo du sagst, okay, für dich ist das bestimmt geeignet?
Also auf jeden Fall Menschen, die sowieso, so wie ich, jedes Jahr einfach die neue Staffel gucken und dann auch, egal ob sie schlecht ist oder nicht, sondern einfach weitergucken.
Nennen wir es beim Namen nimmersatte Serienjunkies.
Ja, genau. dann vielleicht Menschen, die die Staffel Coven sehr, sehr gut fanden und das Hexensetting, weil die werden hier sehr, sehr stark bedient.
Okay.
Und Satanistenfreunde?
Ich okay. weiß es nicht. Okay, liebe Satanisten, Empfehlung ist raus. Ja, okay. Gut. Wenn du nichts mehr hast, würde ich dann zur nächsten Serie übergehen.
Noch eine Sache habe ich noch. Was ich nicht verstehe, ist, das sind ja die gleichen Macher, die auch mittlerweile American Crime Story machen.
Ja.
Und die können Geschichten erzählen. Warum können sie es da nicht mehr jetzt? Das verstehe ich nicht.
Vielleicht haben sie einfach ihre kreative Energie vielleicht einfach ein bisschen zu sehr auf das andere Projekt. Und ich glaube, wenn du halt wirklich so, dieser Ryan Murphy ist ja der Showrunner, der macht ja wirklich viel. Der macht ja auch noch dieses Pose und wie es halt ein ganz anderes Spielzeug. Ja. Vielleicht ist irgendwann auch mal die Grenze erreicht. Ne? Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir gesagt haben, American Horror Story mit Staffel 10 endet.
Mhm.
Und allein, also 10 Staffeln ist halt für eine Serie, ist das eine gute Zahl. Ne?
Vor allem für eine Anthologieserie. Also ich kennt so eigentlich gar keine, die so lange gelaufen ist.
Ja, also von daher, ja, alles geht mal zu Ende.
Ja.
Außer, nee, selbst Lindenstraße geht ja nächstes Jahr zu Ende. Also von daher, ne? Und ja, wir werden ein abgebändigtes Spezial dazu machen, versprochen.
Unbedingt.
Unbedingt, ja. Das ist kein Scherz. Gut, es sei noch erwähnt, American Horror Story Apocalypse gibt's bei Netflix.
Genau,
da habe ich es auch geguckt. Netflix, geil. Gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir von Netflix zum Konkurrenten Amazon Prime.
Mhm.
Ja, wie soll ich jetzt das erzählen? Also, ich sag mal so, Chefchen guckt viele Serien. Und ja, ich nenne den Thomas gerne Chefchen. Damit kann er aber umgehen, hoffe ich zumindest.
Ja.
Und ich habe irgendwann mal gelernt, Chefchen mag John Krasinski nicht. Er konnte mir keinen wirklichen Grund dafür nennen, warum er diesen Darsteller, den man unter anderem aus The Office USA oder aus Quiet Place, den er auch gedreht, also inszeniert hat, warum er ihn nicht mag.
Ich mag sein Gesicht einfach nicht.
Ja, genau. Ich habe die Theorie, du bist einfach neidisch auf seinen wunderschönen Vollbart. Ja?
Ich habe selber einen Vollbart.
Genau, vielleicht denkst du dir so, boah, meine Frau, die guckt diesen John Krasinski immer so komisch an. Ne? Vielleicht liegt es ja daran. Aber, ja, jetzt gibt's ja eine Amazon Prime-Serie, Jack Ryan, da ist jetzt die zweite Staffel gekommen. Mhm. Und da spielt er mit. Und du bist ja großer auch Tom Clancy-Fan. Und ich habe mir die Frage gestellt, was war es mehr, der dich zu dieser Serie gezogen hat? Der Hass auf John Krasinski oder die Faszination Tom Clancy?
Die Faszination Tom Clancy.
Okay. Nochmal gerettet, was?
Ja, gerade so.
Okay, auch diese Serie habe ich nicht gesehen und ich will auch ehrlich sein, sie interessiert mich so null und nichtig. Mhm. Obwohl da tatsächlich der Darsteller von Bank aus The Wire mitspielt und ich bin ja immer froh, wenn ich einen Darsteller aus The Wire irgendwo sehe. Trotz allem null Interesse, aber du hast die zweite Staffel jetzt gesehen.
Genau.
Und ist sie besser als American Horror Story Apocalypse, auch wenn man es jetzt wahrscheinlich schwer miteinander vergleichen kann?
Ja, ist sie, aber das ist auch nicht schwer.
Okay.
ich kann verstehen, dass man die Serie auslässt, weil man irgendwie das Gefühl hat, so, bah, da lernt jemand rum, CIA, USA, Gedöns, ne, das ist sowieso so klischeehafter Kram. Teilweise stimmt das auch. Ich war dennoch überrascht, als ich letztes Jahr die erste Staffel gesehen hatte, die sehr differenziert mit dem Thema Terrorismus umgegangen ist an vielen Stellen und auch mit dem Hauptcharakter, der sehr damit gehadert hat. Das ist jetzt kein Überflieger, der jetzt alles wegsteckt, was er da erlebt und was er sieht, ne, und was passiert, sondern er denkt darüber nach und versucht halt auch irgendwie so für sich seinen moralischen Kompass zu finden in all dieser Kacke. Und das fand ich sehr gut, was die erste Staffel da geleistet hat. Umso enttäuschter war ich jetzt tatsächlich von der zweiten Staffel.
Okay. Bevor wir jetzt über die Serie richtig reden, vielleicht mal die Erklärung, worum geht's in Jack Ryan überhaupt? Jack Ryan kenne ich als Häuptling gefährliches Halbwissen aus diesem Tom Clancy-Film Jagd auf Roter Oktober, der Anschlag, Stunde der Patrioten und so weiter und so fort. Aber worum geht es in der Serie? Mhm.
In der Serie geht es halt um den eigentlichen Analysten Jack Ryan, also noch weit vor seiner CIA-Karriere, die er ja später auch teilweise in den Filmen hat. Ne? Am ehesten noch an die Jagd von Roter Oktober dran. Ne? Da ist er ja noch so in diesem Setting. Und der wird halt hinzugezogen, nachdem er eine Spur des Geldes gefunden hat zu Terroristen. Das ist in der ersten Staffel. Und da findet er dann quasi den du, glaube ich, meinst von The Wire, weil ich habe ja The Wire nie gesehen, ja. Den Wendell Pierce, ne, als James Greer. Und der nimmt ihn an die Seite und nimmt ihn dann auch tatsächlich mit in den Einsatz. Wobei dann Jack Ryan aber auch sagt so, ey, ich bin dafür gar nicht ausgebildet, was soll denn das, ne? Und als er dann aber im Einsatz ist, wird er schnell in diese Gewaltspirale hineingezogen und scheint dann auch der Einzige zu sein, weil er anders denkt als alle anderen und Spuren findet, die sonst keiner sieht. Dass er dann mitgenommen wird auf diese Reise quasi und dann in der ersten Staffel dann versucht, so eine Terrorzelle auszuheben.
Okay.
Und das dann auch schafft. Und die erste Staffel endet damit, dass er eigentlich nach Russland soll.
Okay. Ist das denn, also ich kenne halt zwei Arten von Tom Clancy. Mhm. Ja, als Film. Das eine ist dieses hochmilitärisch-zackige. Mhm. Was halt mehr so auf Thriller gemacht ist. Und dann gibt's halt auch das, was mehr so auf Action basiert ist. Wo befindet sich jetzt Jack Ryan?
Dazwischen, definitiv dazwischen.
Okay.
Du hast also immer wieder dramatische Elemente drin, die auch sehr actionreich sein können. Und du hast immer wieder sehr starke Thriller-Elemente, ne, wo es dann irgendwie, wo Charaktere gesucht werden müssen, wo Spuren gesucht werden müssen, wo es Dialoge gibt, sowas.
Okay. Und du würdest aber schon sagen, dass die erste Staffel stärker ist.
Genau. Und das hat einen einfachen Grund.
Jetzt bin ich gespannt.
In der zweiten Staffel, also ich hatte ja die Hoffnung, dass sie tatsächlich auf das Russland-Setting setzen und dann vielleicht sowas wie Jagd auf Roter Oktober in Serienform erzählen. Hätte ich cool gefunden, tatsächlich. Machen sie aber nicht, sondern sie wechseln nach Venezuela. Ich weiß nicht, wie du jetzt politisch gerade aktuell bewandert bist, du?
Ich weiß, dass in Venezuela ein, glaube ich, ein Mann an der Macht ist oder an der Macht war, der so ein bisschen plemplem in der Birne war. Ist nicht Venezuela das Land, was irgendwie eine total krumme Zeit hatte, weil der Diktator da gesagt hat, nee, bei uns ist es immer eine halbe Stunde früher als bei den anderen oder so?
Genau, also davor war Hugo Chavez, ne, an der Macht.
Genau, das war Hugo.
Genau,
Chavez,
und ja. Aktuell ist die Lage halt so, dass es einen sehr starken Oppositionsführer gibt und eine Präsidentenfigur, die sich beide nicht können und aus dem, also es ist halt wirr, ne? Aus dem Ausland versuchen, glaube ich, alle Kräfte irgendwie entweder eine Seite oder die andere Seite in die Macht zu bringen oder zu halten. Und genau das wird erzählt. Nur wird es nicht so erzählt, dass du das Gefühl hast, es wird so erzählt, wie es auch tatsächlich, denke ich, ist, dass alle Dreck am Stecken haben und nur versucht wird, irgendwie Macht auszubauen und sich an den Ressourcen des Landes zu bereichern. Egal, ob die Bevölkerung leidet oder nicht, das ist denen alles scheißegal. Und das passiert dann nicht, sondern es wird halt ein Machthaber etabliert, der einen Botschafter beziehungsweise einen Senator tötet, der, wo Jack Ryan auch arbeitet für den Senator als Analyst. Und der gleichzeitig in so Verschwörungsverstrickungen irgendwie drin ist und Oppositionelle verschwinden lässt. In Lager steckt beispielsweise und gleichzeitig versucht, so Ressourcen des Landes zu verkaufen, um Geld zu machen. Und die Oppositionsführerin, das ist die Gute, die Gerechtigkeit will, die ihren Mann sucht, die Kinder hat, die nah am Volk ist, alle lieben sie und so. Das hätte man auch so machen können, wenn nicht wir gerade in dieser Situation von Venezuela wären, wie sie ist. Ja. Und es gibt mehrere Stellen in dieser Serie, wo sie dann versuchen zu erzählen, ja, die USA waren ja früher sehr, sehr stark da involviert, ne? Und haben da ja auch immer wieder versucht, was zu tun und Regierungen zu übernehmen, bla bla bla. Aber jetzt machen wir das nicht mehr. Und dann wird so die USA als mit Jack Ryan, als auch die Botschaft sehr, sehr stark mit den Figuren auch dort vor Ort, so etabliert als, hey, wir retten den Arsch und bringen die gerechte Oppositionsführerin an die Macht.
Also zelebriert die zweite Staffel schon eine sehr verlogene Ideologie.
Richtig. Und das, da hatte ich wirklich ein Problem mit, muss ich gestehen. Natürlich kann man sagen, ja, es ist eine Serie, es basiert auf Tom Clancy-Roman, da ist immer alles nicht so geil und es gibt da auch starke Klischees drin und natürlich ist das auch ideologisch immer aufgeladen, aber da geht's zu weit, finde ich, an vielen Stellen.
Ich habe die erste Staffel nicht gesehen, aber hatte die erste Staffel vielleicht ein Feindbild, was ein bisschen diffuser war?
Ja.
Vielleicht haben sie es einfach abgeändert, weil die Leute mit Tom Clancy dann doch dieses eher schwarz-weiß-malerische verbinden.
Ja.
Vielleicht, also ich habe es nicht gesehen, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil viele ja durchaus nicht so Spaß dabei haben, wenn ein Film oder eine Serie ein Feindbild darstellt, das halt eben nicht nur böse ist, sondern eben, dass es da eben auch Grautöne gibt. Und das klingt alles wirklich so danach, dass sich Amazon Prime so die Wertung angesehen hat und so ein paar Leute gefragt hat und die gesagt haben, also eigentlich hätten wir lieber so den bösen Russen, sage ich mal, wieder zurück.
Ja. Ne? Genau, und das ist halt schade, dass das gemacht worden ist. Nichtsdestotrotz, wenn man das so ein bisschen zur Seite schieben kann, ne, weil das auch nur ein Teil dieser Staffel ist, kann man trotzdem sehr viel Spaß mit dieser Staffel haben. Und das liegt an zwei Gründen.
Wenn der eine von John Krasinski ist, lache ich mich schlapp.
Der eine Grund ist die Charaktere.
Gerettet, gut.
Und deren Darsteller.
Ja.
Also, nee, wirklich, also John Krasinski macht das schon gut. Also das, er darf jetzt auch Bart tragen. Er reist ja jetzt nicht mehr als Babyface rum.
Okay.
Das ist das eine, also die sind sehr charmant, sehr differenziert tatsächlich auch. Manche sind sehr konsequent und zielgeradig, also haben so ihr Ziel vor Augen, was manchmal auch sehr, sehr interessant sein kann in solchen Settings, ne? Und dann natürlich Jack Ryan. Und Jack Ryan ist echt jemand, der kriegt dann eine Aufgabe und hier, Jack, mach das nicht, ne? Und er macht genau das Gegenteil. Und immer und immer und immer wieder. Und alle hassen ihn dafür. Aber er kommt durch, weil er immer den richtigen Riecher hat. Und das ist sehr interessant. Das führt auch zu sehr guten lustigen Szenen, komischerweise, oder auch gut, also auch guterweise, weil das so ein bisschen dafür sorgt, dass die Staffel trotzdem eine Erdung hat. Ja. Und das andere ist die Inszenierung. Zwar wird das Finale so ein bisschen so Call of Duty mäßig. Das kann man auch sehr stark kritisieren. Aber davor schafft es die.
Warte mal, Call of Duty mäßig macht John Krasinski Teabagging.
Der campt da rum.
Okay.
Aber ansonsten ist die Inszenierung sehr packend und es wird zum Beispiel auch so ein Lager befreit später mit so Kriegsgefangenen. Da gibt's auch teilweise durchaus heftige Szenen zu sehen.
Mhm.
Und das kann die Staffel auch sehr gut einfangen. Genau.
Okay. Also ich muss ja gestehen, ich kenne ja John Krasinski unter anderem aus The Office. Also Office USA, wo er halt diesen Jim spielt. Und der hatte da immer so was Lausbubenhaftes. Und ich finde, egal wie dick der Bart ist und wie lang der Bart ist, er hat dieses Lausbubenhaft immer noch, auch bei A Quiet Place irgendwie. Ja. Wobei ich da durchaus fand, dass er es gut geschafft hat, das einigermaßen zu kaschieren. Aber jetzt bei den ganzen Trailern und Bildern, die ich jetzt zu der Serie gesehen habe, dachte ich mir immer, er wirkt auch da so ein bisschen lausbubenhaft. Und wenn du jetzt gerade erzählst, dass er halt immer so dieses so, ist mir egal, was die anderen sagen, ich mach's jetzt mal so, wie ich es so richtig halte.
Ja.
Das klingt immer noch so nach, ja, Lausbube.
Ja.
Passt das?
Ja, ja. Ja, so ist es auch. Ich glaube, er hat auch Spaß dran.
Aber wird das nicht mit der Zeit so ein bisschen auch überbeansprucht?
Nee, tatsächlich nicht. Dadurch, dass er auch nicht immer da ist. Also er ist nicht immer nur alleine im Fokus.
Okay. Gibt's denn eigentlich schon Pläne für eine dritte Staffel? Ich meine, gut, die zweite ist jetzt ja gerade erst gestartet, aber manchmal ist ja gerade bei Streamingdiensten sind sie jetzt sehr vorschnell und sagen, okay, wisst ihr was, wir planen jetzt schon Staffel 3 bis 18.
Also ich glaube, für Amazon oder Amazon ist Jack Ryan ein Brett. Also die haben da, glaube ich, sehr viele Leute, die das gucken. Und die dritte Staffel ist auch schon bestätigt. Und ich würde, wenn ich jetzt eine Wette abgeben würde, würde ich sagen, sie läuft noch 3 weitere Staffeln dann.
Okay. Okay, also es geht weiter. Und die obligatorische Frage, wem würdest du diese Serie empfehlen?
Also auf jeden Fall Tom Clancy-Fans, so oder so. John Krasinski-Fans, also ist du, irgendwann musst du.
Ich bin jetzt so großer Family jetzt auch nicht. Also.
Und ansonsten natürlich Fans von so actionreichen Thrillern, wo man mal auch politisch vielleicht ein Auge zudrücken kann und einfach so ein klassisches Gute-Böse-Setting hat und am Ende trotzdem die Gerechtigkeit sieht.
Wie viele Folgen hat so eine Staffel eigentlich? Und wie lang sind die einzelnen Folgen? Weißt du das noch?
Die einzelnen Folgen gehen jeweils eine Stunde und Folgen sind's 8.
Okay. Ist schon seltsam, ne? Also früher waren es immer 24, egal wie lang die Serie war. Dann kamen die Streamingdienste, dann waren es so 12, 13, dann wurden es 10 und jetzt sind es 8. Also, ich sag dir, in 3 Jahren ist so eine normale Staffel 2 Folgen lang.
Die gehen dann aber 5 Stunden.
Ja, genau. Okay. Gut, dann würde ich sagen, außer du hast noch was, dass wir jetzt bei Jack Ryan mal Schluss machen. Zumindest für Jack Ryan.
Ja.
Also können wir da aufhören mit.
Genau.
Gut.
Guckt Ryan auf Prime. Das wollte ich die ganze Zeit schon sagen.
Ja, ich glaube dir sogar, dass das jetzt schon seit 3 Tagen irgendwie dir auf Reus. Übermorgen ist es endlich soweit, ja. Okay. Gut. Jetzt kommen wir zu der Serie, warum wir diesen Cast eigentlich aufnehmen. Und es ist keine populäre Serie. Da sind die von dir eben erwähnten Serien wesentlich bekannter.
Ja,
aber
leider.
Ich glaube, wir beide können behaupten, wir haben so ein bisschen unser Herz an diese Serie verloren.
Auf jeden Fall.
Zumindest an die erste Staffel. Wir reden jetzt über Final Space. Bevor ich es vergesse, es gibt die erste Staffel auf Netflix. Ihr wisst ja, Netflix,
geil.
Es ist eine Trickserie und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Bilder davon gesehen hätte, hätte ich mir diese Serie niemals angeguckt. Weil alleine so von dem visuellen Stil her sieht es halt echt wie so eine Kinderserie aus, wo alles total süß ist und niedlich. Und dann fängt die Serie aber an. Und also das ist der Wahnsinn. Die erste Staffel hat 10 Folgen. Und jede Folge beginnt damit, dass die Hauptfigur, Gary Goodspeed, alleine im All schwebt, um ihn herum Trümmer Und die Computerstimme in seinem Raumanzug sagt halt noch, Gary, du hast noch 10 Minuten Sauerstoff. Und in der 9. Folge sagt sie noch 9 Minuten Sauerstoff.
Genau.
Und das bewirkt, dass die Serie gleich immer zu Beginn so eine unglaublich melancholische Stimmung hat.
Ja.
Und das ist großartig, aber ich merke schon, ich reite schon wieder viel zu schnell vor. Thomas, könntest du vielleicht unseren Zuhörern sagen, worum geht's in Final Space überhaupt?
Genau, also ich fange jetzt mal an, wie ich dazu gekommen bin, und dann erzähle ich gleich, was es mit der Gary auf sich hat.
Mhm.
Zu dem Ding kommen wir später noch.
Ja.
Genau, also ich hatte sie auf Netflix irgendwann gesehen, als sie dazu kam. Da ist sie aber gar nicht standardmäßig gelaufen, ist auch keine Netflix-Produktion, auch wenn ich das erst anfänglich anders gedacht hätte. Und zwar ist das eine TBS-Produktion und läuft hier auf TNT-Serie, aktuell mit der 2. Staffel, beziehungsweise ist auch schon zu Ende, aber noch nicht auf Netflix. Und ich hatte sie dann irgendwann auf die Watchlist gepackt und ein Jahr lag sie da drauf. Und dann hatten wir irgendwann drüber gesprochen und habe gesagt, ich will die jetzt priorisieren, weil ich da endlich Bock drauf hatte. Und du hast sie sogar vor mir noch geguckt.
Ja, also da muss ich jetzt mal sagen, ich muss einen Dank rausschicken an meinen guten alten Kumpel Markus, der mir nämlich mal von der Serie erzählt hat.
Ja.
Weil ich hatte Markus und seiner Freundin, hallo Anne, du hörst es zwar eh nicht, aber Grüße geht trotzdem raus, halt mal Gravity Falls empfohlen. Und die fanden die halt richtig super. Und dann haben sie halt nach Alternativen gesucht und sind dann irgendwie auf diese Serie gestoßen. Und dann hat er mir halt erzählt von diesem, wahrscheinlich hat er es nicht so erzählt, aber in meiner Erinnerung hat er mir gesagt, da ist so ein Typ, der cruist alleine im Weltraum rum, hat doch 10 Minuten Sauerstoff. Und das war so, okay. Okay, von mir aus. Und hat sie dann auf die Watchliste gepackt. Und wir beide unterhalten uns ja öfters mal darüber, was wir in Abgebinscht jetzt mal zusammen machen können, weil klar, wir besprechen auch gerne mal alleine über Serien, der andere fragt einen aus, aber am schönsten ist es halt, wenn man was zusammen hat.
Genau.
Und ich dachte mir halt, komm, ich gebe dieser Serie eine Chance, weil 10 Folgen pro Folge 20 Minuten, das kann man halt schnell weggucken. Und dann hat man halt was, worüber man reden kann. Und dann habe ich dir halt gesagt, ey, pass auf, lass uns doch mal Final Space machen. Und ich glaube, dass du mir auch gesagt hast, das ist cool, die kann ich mit meinem Sohn gucken. Bis ich dir dann irgendwie einen Tag später gesagt habe, Thomas, ich habe die ersten 3 Folgen geguckt, tu es nicht. Ja. Also so sind wir beide zur Serie gekommen. Also Dank geht raus an Thomas und Anne. Thomas und Anne, Markus und Anne. Entschuldigung, ja. Okay, sorry, aber ich habe dich unterbrochen. Ja.
Worum geht es? Wir schreiben irgendeine nicht definierte Zukunft der Erde.
Ja.
Und da erleben wir Gary Goodspeed. Als Kind meistens so in kleinen Rückblenden, wie sein Vater mit einem großen Raumschiff quasi in eine Mission startet und davon nicht zurückkommt. Jahre später ist Gary, davon natürlich gezeichnet, ne, ohne Vaterfigur, eigentlich ein Loser, der durch Bars stolpert und Frauen anbaggern möchte. Da trifft er tatsächlich auch eines Tages dann auf Quinn. Und um sie zu beeindrucken, schlägt er jemanden K.O. von der Infinity Guard, die sowas wie die Space Marines sind, würde ich jetzt mal sagen, nur lustig. Auf der Toilette K.O. zieht sie so ein Ding an, geht zu Quinn und baggert sie an. Die hat natürlich überhaupt kein Interesse an ihm. Allerdings kommt dann ein Notfall rein und alle sollen zu ihren Raumschiffen. Und natürlich hat Gary gerade seine Uniform an und Quinn sagt, hier, los, ab ins Raumschiff, wir starten jetzt. Was macht Gary? Mutig wie er ist, sagt sich, oh, scheiß drauf, irgendwie kann ich das Ding hier starten, drückt alle Knöpfe und zerstört dabei 92 Sternenkreuzer und ein Takoladen und wird dafür quasi verurteilt. Für 5 Jahre waren es, ne? Genau. 5 Jahre, Arbeiten im Weltraum. Und zwar für Satellitenreparaturen.
Mhm.
Dafür wird er auf ein Raumschiff gepackt, die Galaxy One, die von der künstlichen Intelligenz Hue gesteuert wird. Und die quasi ihm Anweisungen gibt, was er machen soll. Ja, da ist er ganz alleine. Außer Hue, quasi, der die ganze Zeit mit ihm spricht. Ganz viele Roboter, die ihm einen Namen gegeben hat. Sehr, sehr interessante Namen übrigens. Also die so
übrigens alle gleich aussehen.
Genau, die so Wartungsarbeiten machen. Und an Bord ist auch Kevin. Kevin ist sein Geisteskrankheitsvermeidungskumpel, damit er nicht verrückt wird in diesen 5 Jahren.
Ja.
Und gleichzeitig schickt er jeden Tag eine Nachricht an Quinn, die er unsterblich liebt. und verrichtet da sein Tatwerk. Bis er quasi kurz vor, ich glaube, 10 Tage waren es oder 5 Tage,
ja, ja.
Endlich dann seine Haftstrafe abgebüßt hat. Dann darf er auch endlich die Cookies essen, die es am Raumschiff gibt, weil da kommt er nämlich nicht ran.
Ja.
Aber kurz vor knapp quasi, bis seine Haftstrafe abgelaufen ist, trifft er dann plötzlich auf ein außerirdisches Wesen, was gegen ihn prallt, als er gerade eine Raumschiffmission, also außerhalb an so einem Satelliten baut und eigentlich einen Film gucken will. Das ist auch eine sehr, sehr gute Szene. Genau, und dann kommt dieses kleine, grüne, sehr fluffig aussehende Pokémon-Wesen, würde ich es jetzt am besten mal beschreiben.
Ungelogen, ich hatte auch das Gefühl irgendwie, das sieht doch aus wie ein Pokémon, ja.
Genau, und
ja.
Das spricht auch, indem es dann die ganze Zeit, glaube ich, Schockeby sagt. So, Schockeby, ja. Schockeby. Und das kriegt von Gary den Namen Mooncake und die werden die größten Freunde. Allerdings wird Mooncake gejagt vom Bösewicht dieser Serie. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Wie heißt er denn nochmal? Der Imperator hätte ich fast gesagt, aber Lord Commander.
Lord Commander, ja.
Genau. Und dann beginnt die Geschichte.
Ja, vielen Dank. Es gibt eine Sache, wo ich nicht d'accord mitgehe.
Ja.
Und zwar, als du Gary als mutig bezeichnet hast.
Ach so,
ich
ja.
Ich würde ihn okay. eher als überheblich.
Überheblich,
und
als
auch
ja.
Genau. Und auch ein bisschen dumm. Also jetzt nicht so, dass er ein Idiot ist, so richtig, aber er macht halt oft dumme Entscheidungen,
ja.
die er auch nachher bereut und er lernt halt auch oft auch nichts aus seinen Fehlern. Ne?
Ja, das stimmt.
Also er ist schon beratungsresistent. Ja, Final Space, ja. Ich komme nur noch zu meiner verkorksten Einladung zurück. Final Space ist sehr lustig. Es ist sehr bunt, es ist unglaublich kreativ, da sind unglaublich tolle kreative Einfälle drin.
Ja.
Die können es jetzt nicht mit Rick und Morty aufnehmen, aber trotz allem gab es ganz viele Szenen, wo ich dachte, boah, das ist eine schöne Idee, das würde ich gerne mal in einem Realfilm sehen.
Ja,
ja, das, sowas gab es eigentlich in jeder Folge, aber das Stärkste ist wirklich diese melancholische Note, die sich halt wirklich durch die komplette Serie zieht. Und es gibt wirklich total deftige Humorszenen, ja. Aber trotz allem ist halt immer das Bewusstsein da, hey, der ist da irgendwann später alleine im Weltraum und wird sterben. Und die Serie macht im Laufe ihrer 10 Folgen fällt die Entscheidung, die jemand von so einer Serie gar nicht erwartet hätte.
Ja.
Und dass einem auch irgendwie klar wird, hey, dass der da allein im Weltraum trudelt, das kann wirklich das Ende für ihn sein. Das muss nicht heißen, dass dann plötzlich doch noch irgendwie ein rettendes Raumschiff kommt oder dass er uns alle nur veräppelt. Und das ist die Stärke davon. Es gab wirklich ein paar Szenen, wo ich wirklich verdutzt war und dachte, wow, das hätte ich von der Serie nicht erwartet. Und deswegen ist für mich auch ganz klar, also Gravity Falls zum Beispiel, die funktioniert für Kinder genauso wie für Erwachsene.
Das stimmt, ja.
Ich glaube aber Final Space, um Final Space komplett zu erfassen, muss man wirklich erwachsen sein.
Ja.
Und dazu kommt halt auch noch, dass die Serie durchaus brutal ist. Es ist jetzt nicht Rick und Morty brutal, aber es gibt schon mal eine Szene, da verliert jemand ein Gliedmaß und dann spritzt das Blut auch. Und es ist jetzt nicht so wirklich splatterig. Aber wie es inszeniert wird, ist nicht schockierend, es ist mehr irritierend.
Ja.
Weil es sich so mit diesem Stil, in dieser Stilistik beißt. Ja, verstehst du ungefähr, worauf ich hinaus will?
Ja, unbedingt. Also ich hatte tatsächlich auch zweimal Pippi in die Augen, wenn ich das so betiteln darf. Also wirklich ja. Szenen, wo ich dachte so, boah, krasse Scheiße. Der Rest, der also zwei Dinge, die mich sofort reingezogen haben, war dieser großartige trockene Humor.
Ja.
Der manchmal einfach wie volles Pfund aufs Maul wirkt, aber gleichzeitig auch charmant und durchdacht. Also er ist jetzt niemals einfach so pur unter der Gürtellinie, sondern da sind Konzepte hinter. Und diese Konzepte merkt man auch einfach. Da steckt viel Liebe zum Detail hin drin. Also nicht nur in den einzelnen Folgen, von den Settings her, von der Geschichte her, sondern vor allen Dingen auch bei den Charakteren. Und diese Charaktere schweißen sich zusammen wie so eine völlig verkorkste, psychisch labile Familie,
ja.
Die sich aber alle lieb haben. Und das hat richtig gewirkt bei mir, weil dieses Raumschiff Galaxy One als auch diese KI Hugh, als auch Kevin und die einzelnen Roboter sogar, die, ja, die mehrere Szenen bekommen, wo du dir jedes Mal denkst so, oh ja, okay. Die wollen jetzt nicht sterben. Das ist ziemlich cool. Und das entspinnt sich dann immer wieder über diese Geschichte hinweg rund um Mooncake. Also Mooncake ist auch dieser, vielleicht auch so der grüne Faden in der Geschichte.
Ja. Wobei ich es ja auch krass finde, das ist jetzt so ein kleiner Mini-Spoiler, das wird eigentlich relativ schnell offenbart,
ja,
dass Mooncake ja eigentlich nicht so einfach so dieser süße Begleiter ist, genau, ja, den sie da reingesetzt haben, damit Mama und Papa den Junior irgendwie das passende Plüschtier dazu kaufen. Mooncake ist ja wirklich, sagen wir, es ist eine Massenvernichtungswaffe.
Mhm. Und
das ist schon interessant.
Ja. Und ich glaube, das steckt hinter allen Charakteren. Ja. Bei allen Charakteren hast du auf den ersten Blick das Gefühl, okay, habe ich schon 1000 Mal gesehen. Und dann in den nächsten Folgen merkst du, oh wow, den Aspekt kannte ich jetzt noch nicht. Und das ist jetzt neu. Und das ist richtig tief. Und das hast du bei allen Charakteren. Sogar bei Kevin.
Sogar bei Kevin, ja. Was ja auch immer schön ist, du hast ja schon erwähnt, dass er ja immer diese Botschaften für diese Quinn aufnimmt. Mhm. Ja. Und das Schöne ist ja, dass er in diesen Botschaften ganz oft halt eigentlich genau das sagt, was er immer verschweigt. Also da ist er ja wirklich ehrlich, ja.
Genau.
Und sonst ist er ja wirklich so, was? Ach, das schaffen wir schon. Und da offenbart er halt so seine ehrlichen Gefühle. Und das ist halt teilweise echt herzzerreißend. Ja, und also ich habe jetzt nicht geweint, aber es gab schon 2-3 Szenen, wo ich echt dachte, boah, das berührt mich emotional gerade zutiefst. Und das hätte ich von so einer Art Serie nicht gedacht, weil so vom Look her ist das nichts, was mich auch nur emotional auch nur annähernd irgendwie berührt. Aber diese Figuren sind halt einfach so unglaublich effektiv.
Mhm.
Ja, und es überrascht halt auch. Also dieser Lord Commander ist halt einfach so ein kleiner Gnom. Ja, und der hat auch ganz viele Szenen, wo man sich denkt so, was für ein Volltrottel, ja. So ein bisschen wie dieser Lord Farquaad in dem ersten Schreck.
Ja. Yeah.
Aber dann macht er halt Sachen, die würdest du halt von einem, in Anführungszeichen, ernstzunehmenden Bösewicht erwarten. Und dann ist da auch nichts dabei, wo man jetzt sagt, so, das wird jetzt humoristisch aufgelockert.
Ja.
Und das ist schon eine Wundertüte. Und ich find's echt krass, dass diese Serie existiert. Und sie wurde ja von, du hast ja gesagt, TBS, ist ja so ein amerikanischer Kabelsender, der, wo es ja auch diesen Conan O'Brien gibt, der die Serie übrigens mitproduziert hat. Aber trotz allem hätte ich so eine Serie wirklich halt so von Netflix oder so erwartet, aber nicht von einem TV-Sender.
Ja. Und da muss ich auch wieder sagen, das ist großartig, dass wir im goldenen Zeitalter der Serien leben.
Ja.
Ich glaube, am ehesten sind wir noch dran bei Futurama, an so einer halbwegs Idee davon, was diese Serie ist. Allerdings hatten wir damals auch Matt Groening und seinen Sender, der das einfach durchpushen konnte. Jetzt entstehen solche Serien aus sich alleine heraus.
Ja, also ich muss gestehen, Futurama hat bei mir immer noch, was Emotionen angeht, halt diese Folge Game of Thrones, die ist halt bei mir immer noch unerreicht. Ich meine, klar, die Folge mit dem Hund ist auch natürlich krass, aber Game of Thrones ist für mich immer noch eine der besten Serienfolgen aller Zeiten. Und das ist nicht nur animiert. Ja. Wirklich. Also da habe ich wirklich geweint, muss ich gestehen. Ich weine sonst niemals. Ja? Also, ja.
Es ist
ja. Bitte, nee, bitte.
Also es ist auch schwer, jetzt jemanden zu beschreiben, was genau jetzt das Grandiose da ist, weil das so viele verschiedene Facetten sind. Und ich glaube, wir müssen schon hart spoilern, um jetzt genau zu erklären, an welchen Szenen wir was festmachen. Aber dadurch, dass es so bunt und so schräg und so anders und so liebevoll und so blutig und so brutal und so actionreich und so liebevoll, also es ist alles drin, was man von so einer Serie auch erwartet. Oder hofft, also zumindest.
Schönes Beispiel ist halt einer der Helden, das ist halt so ein, ich nenne es mal Kopfgeldjäger, der aussieht wie so ein Katzenhybrid aus Katze und Mensch, der heißt halt Avocado. Ja, das ist halt so ein total kittliches Wortspiel, aber du nimmst die Figur halt echt für voll und du nimmst ihm auch ab, dass das ein eiskalter Profi-Kopfgeldjäger ist. Das schaffen die halt. Und das Problem ist halt wirklich, du kannst diese Serie, glaube ich, echt wirklich total schwer empfehlen, weil Leute, die halt diesen Mooncakes sehen, die denken halt, das ist so eine knuddelspaßige Kinderserie, was es nicht ist.
Genau.
Leute, die aber, sag ich mal, sowas wollen wie Rick und Morty, die werden halt mit dieser durchgängig recht kindlichen, knuddeligen Optik wahrscheinlich nichts anfangen können. Ja, das tut mir für die Serie echt leid, weil du kannst diese Serie, glaube ich, ich glaube, es ist keine Serie, die du empfehlen kannst. Ich glaube, es ist eine Serie, die musst du entdecken für dich selbst.
Ja.
Und einfach tut mal. Mir, ich meine, ja. wir empfehlen sie ja hiermit, aber ich glaube tatsächlich, dass die wenigsten, die das jetzt hören, sagen, boah, Final Space, ob auf die Watchliste. Ja. Also, es tut mir so ein bisschen leid für die Serie.
Genau. Also, alle, die da drin Interesse haben, einfach mal die ersten zwei Folgen reingucken.
Genau. Investiert die 40 Minuten.
Genau. Ja. Macht das mal, guckt rein. Wenn ihr danach sagt so, Alter, was? Dann kann ich euch versprechen, da kommt noch mehr und richtig viel mehr. Und wenn ihr sagt so, okay, damit kann ich nichts anfangen, dann lasst es bleiben.
Ja. Aber jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass trotz der kindlichen Optik es nichts für Kinder ist. Und du hast ja auch gesagt, du hast es ohne deinen Sohn geguckt.
Ja, den hätte ich das nicht gesagt. Ja.
Ja. Was glaubst du denn? Du als Fachpädagoge. Aber wo glaubst du, wo ist so die Altersgrenze? Wo könnte man Kindern sagen, okay, wir gucken jetzt Final Space?
Puh. Mit diesen FSK-Richtlinien würde ich da, glaube ich, scheitern.
Nee, also mach's gerne frei Schnauze.
Ja, also ich würde sagen 14, 15, definitiv erst.
Was dann auch wieder unfair ist, weil ich glaube, in der Pubertät kann man mit so einer Serie erst recht nichts anfangen.
Ja.
Also, das ist echt schade, wirklich. Und du hast ja schon gesagt, wir könnten jetzt hier noch das Spoilerfass aufmachen, aber ich glaube, das wäre auch unnütz, denn ich glaube, es würde nichts an unserer Kernaussage etwas ändern.
Mhm, ja? Genau. Ich würde halt nur nochmal sagen, also es gibt am Ende mehrere Szenen, die von der Inszenierung her, auch wenn man vorher das Gefühl hatte, das ist sehr einfach gehalten, ist es aber eigentlich nicht. Aber diese letzten beiden Folgen, da gibt's wirklich Inszenierungssachen, was du vorhin gemeint hattest, davon würde ich gerne einen Film haben.
Ja.
Das war wirklich großartig.
Ja. Also es gibt halt im Laufe der Serie auch, das kann man ja verraten, schon so Weltraumschlachten so ein bisschen.
Ja.
Und ich dachte mir wirklich, wow, ich habe schon lange nicht mehr so fantasievolle, kreative und gut umgesetzte Weltraumschlachten gesehen, dass ich wirklich dabei war und dachte, boah, geil. Ja, ich bin jetzt mittendrin. Und das, obwohl die Figuren aussehen, als würden sie aus einer Serie kommen für Kindergartenkinder.
Mhm. Und was die Serie noch gut macht, sind Running Gags. Und diese Running Gags auszuloten, bis es nicht mehr geht, ohne dass es ermüdend wird. Bestes Beispiel, deswegen meinte ich vorhin, der Gary, weil der Lord Commander bekommt die Info, dass ein sogenannter der Gary Mooncake hat. Und jedes Mal, wenn er ihn dann sieht, spricht er ihn nicht aus von wegen, ah, da ist Gary, sondern immer der Gary. Und jedes Mal sagt Gary halt so, nein, ich bin nicht der Gary, einfach nur Gary. Und er jedes Mal, der Gary. Und das ziehen die konsequent bis zum Ende durch. Und das Gleiche ist mit Kevin, mittlerweile meine Lieblingsfigur in dieser Serie. Weil Kevin ist ja eigentlich ein Geisteskrankheitsvermeidungskumpel. So ein kleiner Roboter, rund, ne, so sieht ein bisschen knuffig aus. Und er ist aber nervig wie die Hölle. Also eigentlich führt er eher zu Geisteskrankheiten, als dass er sie stoppt. Und der Name Kevin kommt scheinbar auch nicht von ungefähr, weil Kevin quasi immer die Kacke baut und immer nervig ist und immer da ist. Also sorry, Kevins. Aber das ist einem dieser Figur einfach so richtig cool. Und der bekommt auch fantastische Szenen einfach und wird auch in diese Geschichte sehr, sehr toll eingewoben. Und das haben alle Charaktere allerdings. Und ich mag Mooncake. Mooncake ist knuffig.
Ja. Hast du die eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Ich habe sie auf Deutsch gesehen.
Ich habe sie auch auf Deutsch gesehen, muss ich gestehen. Was schade ist, denn der Voice-Cast ist gar nicht mal so übel. Also David Tennant, dieser ehemalige Doctor Who-Darsteller, ist mit dabei. Die kennt man auch aus Jessica Jones. Mhm. Stephen Join oder Join, das ist der Glenn aus The Walking Dead, ist mit dabei. Ron Perlman ist zu hören. Conan O'Brien, der hat die ja produziert, das heißt, der ist auch mal mit dabei. Und der von mir sehr geschätzte Fred Armisen. Also ich bin ja großer Fan von Saturday Night Live und Fred Armisen war so neben Bill Hader so immer mein Liebling. Aber wie gesagt.
Und er spricht Kevin.
Ja? Sprich Kevin, genau. Ja. Ne? Also ich glaube, wir können hier auch mal jetzt so einen Schlussstrich ziehen, weil ich glaube, wir würden uns jetzt auch nur wiederholen und ich möchte das Spoilerfass nicht aufmachen, weil ich glaube, ich sehe da keinen Mehrwert jetzt, da noch irgendwie rumzuspoilern.
Mhm.
Außer natürlich, du willst jetzt spoilern, dann gebe ich dir gerne die Bühne dafür.
Wir spoilern einfach danach noch mal.
Alles klar. Verstehe ich schon. Privatparty. Gut, ja. Final Space, gibt der Serie bitte eine Chance. Sie hat's verdient.
Ja.
Sie ist zu sehen bei Netflix, das haben wir schon gesagt. Und wir hoffen, dass nächstes Jahr irgendwann auch die zweite Staffel bei Netflix
ich hoffe erscheint. Ehrlich gesagt, dass sie im Dezember noch kommt.
Ich nicht, weil ich habe im Dezember nicht so viel Zeit. Okay. Gut, dann wird es Zeit für ein bisschen Verabschiedungsblablabla. Mhm. Wir produzieren diese Folge ja vor, das erwähnte ich schon. Deswegen bin ich ganz sicher, wann sie erscheint. Ich sage mal prophylaktisch frohe Weihnachten und guten Rutsch. Wir werden uns aber wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Podcast nochmal hören, aber trotzdem, nette Grüße sind ja nie verkehrt. Wenn ihr das bei iTunes, Podigy, Deezer, Spotify oder YouTube oder halt direkt bei uns bei Moodleback hört, diese Ausgabe, würden wir uns sehr über ein Lob, ein Like und einen Kommentar freuen. Mir wurde jetzt auch gesagt, ich soll immer sagen, bitte bei iTunes 5 Sterne vergeben. Das scheint irgendwie wichtig zu sein. Die Bitte habe ich also hiermit auch erbracht. Warum ihr das tun sollt, weil wir es verdient haben. Ihr wisst ja, wir sind die Besten. und ja, ich verabschiede mich. Ich danke Thomas für deine Zeit. Es war mir wieder ein großes Vergnügen.
Ja, ebenfalls.
Und überlasse dir die letzten Worte.
Okay, genau. Vielen Dank, du. Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Wie gesagt, schreibt unter die Kommentare, was ihr von den Serien haltet, ob ihr sie auch gesehen habt. Ob ihr tatsächlich Final Space eine Chance gegeben habt, das würde uns sehr interessieren. Und einfach dann schreibt, was ihr darüber denkt. Und ansonsten hören wir uns demnächst mit ganz, ganz vielen weiteren tollen Serien und vielleicht nicht so tollen Serien. Macht's gut.